108.000 Euro habe ich da mehr drin gehabt. Bei der gleichen Anlage mit einer anderen Strategie. Und da macht es halt total Sinn, einfach von diesem Effekt zu wissen und idealerweise natürlich auch für sich zu nutzen. In den meisten Fällen kommt als Begründung, das ist das Geld, was ich gerade zum Anlegen verfügbar hatte. Es hat aber keine konkrete Begründung, dass es genau dieses Geld ist. Das unterscheidet einen Amateuranleger ganz, ganz signifikant von einem Profianleger.
Herzlich willkommen bei Financial Health. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. In dieser Folge erfährst du exklusiv, welche Faktoren dein Investment so richtig pushen. Und los geht's mit der heutigen Folge. Hallo an alle Zuhörer. Wir haben heute eine Folge vorbereitet, die dreht sich um das Thema Risikomanagement. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht wieder ein Begriff ist, der für Julian schon wieder zu negativ behaftet ist, weil vielleicht wollen wir es nicht Risiko nennen, sondern vielleicht eher Sicherheitsmanagement oder Stabilitätsfaktoren oder irgendwelche Investment-Pusher, wie auch immer. Aber gut, mit dem Begriff muss er heute leben. Und zwar wollen wir heute sprechen über Diversifikation, über Positionsgrößen und über Rebalancing. Es wird also vielleicht ein bisschen eine Nerd-Folge, weil vielleicht die ein oder anderen Begrifflichkeiten noch gar nicht so geläufig sind oder bekannt oder gar nicht klar ist, was ist damit eigentlich gemeint und vor allem, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf mein Investment. Aber im besten Falle sieht das am Ende der Folge anders aus und deswegen würde ich sagen, wir legen einfach mal los und hallo auch an dich, lieber Julian, und erzähl uns doch mal bitte bei den verschiedenen Begrifflichkeiten, was ist damit eigentlich gemeint. Wir fangen an mit Rebalancing.
Gerne, okay. Also mich würde an dieser Stelle wahrscheinlich erstmal interessieren, lieber Zuhörende, hast du von diesem Begriff schon mal gehört? Und wenn ja, was verbindest du damit? Es klingt kompliziert, wie vieles im Bereich Finanzen. Ich glaube, das ist manchmal sogar auch eine Strategie von der Finanzbranche, allem einen möglichst heftigen Namen zu geben, weil dann ist man ja wichtig, wenn man mit so tollen Namen jonglieren kann. In Wirklichkeit ist aber, wenn man das einmal verstanden hat, was dahinter steckt, alles total easy. Und so ist auch mit Rebalancing. Es geht einfach darum, dass wenn man mehrere Anlagen miteinander kombiniert, zum Beispiel in einem eigenen Depot, dann hat man sich meistens was dabei gedacht, wie viel Geld welche Position bekommen soll. Wir machen es ganz einfach. Jemand legt 100.000 Euro an, 50.000 Euro in Anlage A und 50.000 in Anlage B. Nehmen wir mal jetzt hier zwei grundsolide, gut gemanagte globale Aktienfonds. Dann ist zu diesem Zeitpunkt für jemanden, der sich ein bisschen damit beschäftigt, logischerweise schon absehbar, dass nach jedem Zeithorizont, egal ob jetzt ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre oder fünf Jahre, dieses genaue Verhältnis von 50 zu 50 nicht mehr existieren wird, weil die Anlagen natürlich sich etwas unterschiedlich entwickeln werden und je länger das ist, desto mehr wird es auseinanderdriften. Und das entspricht dann nicht mehr dem, wie man sich es ursprünglich gewünscht hat. Und in einigen Fällen entsteht dadurch sogar auch ein anderes Risiko, weil tendenziell natürlich die Anlage mit dem höheren Risiko besser laufen wird, zumindest wenn sie eine Daseinsberechtigung hat, weil höheres Risiko, also höhere Schwankungsbreite, wenn man das jetzt mal amateurmäßig gleichschalten würde, natürlich dazu führt, dass dann die sich besser entwickelt und die andere, die defensivere, weniger. Und so hat man dann irgendwann vielleicht das Verhältnis von 60-40, 70-30 und so weiter und so fort. Und das entspricht dem Anleger ja nicht mehr, wie man es eigentlich ursprünglich gedacht hat. Und Rebalancing bedeutet jetzt, regelmäßig das ursprünglich gewünschte Verhältnis wiederherzustellen, damit die Anlagenkombination immer noch dem entspricht, wie ich das eigentlich als Anleger wollte, wie das zu meiner Anlagephilosophie oder Mentalität oder einfach zu meiner Risikokategorie passt.
Okay, ich glaube, das war ganz gut verständlich. Also vielleicht mal umgangssprachlich genannt, einfach ein Wiedergeradeziehen der ursprünglichen Investition.
Ja, das Verhältnis von den verschiedenen Anlagen zueinander. Das kann bei mindestens zwei sein, aber kann auch mehr sein. Stellen wir vor, wieder im Bild gesprochen, wir beide haben das Ziel, von Hamburg nach München zu fahren. Du mit deinem schnellen Flitzer, ich mit meinem langsamen Tretfahrzeug. Wir wollen aber eigentlich in München zusammen im Biergarten sitzen. Also gleichzeitig ankommen. Dann haben wir einfach die Vereinbarung, jede Stunde oder alle 100 Kilometer treffen wir uns irgendwo auf dem nächsten Autobahnparkplatz und der gerade vorne ist, wartet auf den nächsten, dass man wieder zusammenfährt. Weil je länger wir das nicht machen würden, desto weiter wäre dann ja die Zeit in München, wann wir voneinander auseinander ankommen und dann haben wir beide nichts davon. Einer muss warten und der andere ist genervt, muss mal schneller fahren, der andere wartet bestimmt schon auf mich. So würde man das mal wieder gleichziehen. Okay,
dann kommen wir doch zum zweiten Begriff. Das ist die Positionsgrößenbestimmung. Und auch da bitte ich dich, das bitte so zu erklären, dass es vielleicht auch die, die jetzt nicht solche Nerds sind wie du, gut verstehen können.
Ja, okay. Positionsgrößenbestimmung. Wenn man sich ein klassisches Depot von einem Privatanleger anschaut, sind da in der Regel verschiedene Anlagen drin. Und fragt man jetzt den Anleger, okay, warum ist denn jetzt gerade diese Anlage da drin, hat man ja meistens eine Begründung dafür. Also ist ja kein Zufall. So viel ist klar. Wenn man jetzt aber die Frage stellt, warum ist denn gerade dieser Betrag da drin, dann wird es mit der Begründung meistens schon dünner. In den meisten Fällen kommt als Begründung, das ist das Geld, was ich gerade zum Anlegen verfügbar hatte, als ich über diese Anlage nachgedacht habe, / mich dafür entschieden habe. Es hat aber keine konkrete Begründung, dass es genau dieses Geld ist. Und damit habe ich natürlich einen großen Zufallsmoment in dieser Anlage. Und das unterscheidet einen Amateuranleger ganz, ganz signifikant von einem Profianleger. Wenn der sich für eine Anlage entscheidet, dann nehmen wir mal als Beispiel eine Einzelaktie. Dann entscheidet er sich nicht nur für diesen Titel, weil er irgendeine Vision hat, was in der Zukunft mit passieren soll, sondern er weiß auch ganz genau, zu welchem Kurs er da rein möchte und hat auch einen Zielkurs. Was er aber auch hat, er hat auch ein Worst-Case-Management, nennen wir das mal. Also er geht vielleicht beim Kurs von 100 rein und sagt sich, ich weiß, das kann sich auch gegen mich entwickeln, aber spätestens bei dem Kurs von 80, also bei 20% Rückgang, möchte ich nicht mehr in diesem Titel investiert sein und da gehe ich dann automatisiert raus. Deswegen hat ein Profianleger auch automatisch immer einen Stop in seine Position hinterlegt, dass, wenn es man sich nicht so entwickelt, wie man es möchte, das Risiko begrenzt ist. Und damit ist ja jetzt schon klar, dass 20% Verlust mit diesem Anteil entstehen kann im schlimmsten Fall. Jetzt muss man sich aber auch überlegen, wie viel Gewicht oder wie viel Risiko auf meine Gesamtanlage, also auf das gesamte Portfolio, möchte ich dementsprechend dem geben. Und dann kann man ausrechnen, wie viel Risikogewicht soll in jeder einzelnen Position sein und wann gehe ich aus welcher Position raus. Das bedeutet dann, hochrechnen, wie groß darf dann genau diese Position sein, also wie viele Anteile darf ich dann davon kaufen. Dann ist es halt eben kein Zufall mehr, wie viel Risiko in welchem Titel ist oder wie viel da gerade drin ist, sondern das ist genau gleich verteilt und ich manage damit vorwiegend das Risiko meines Portfolios. Amateuranleger managen vorwiegend die Renditeaussicht und dem folgt dann das Risiko und man weiß gar nicht so genau, ist es jetzt hoch oder gering oder entspricht das mir. Und Profis machen das genau andersrum, die managen das Risiko und dem folgt dann die Renditeaussicht. Weil man logischerweise, egal wie cool ein Titel ist, nicht die Hälfte seines Gesamtrisikos in dieser einen Position haben möchte, weil es einfach auch Dinge gibt am Markt, die passieren können, ohne dass man das gesehen hat, die sogenannten Imponderabilien. Und da möchte man nicht ungesehen einfach dann in so eine Falle laufen. Und daher sollte eigentlich immer dann, wenn ich mehr als eine Geldanlage habe, strategisch entwickelt sein, wie viel Geld in dieser einen Anlage ist.
Okay, gut, dann haben wir jetzt schon was gehört zum Thema Rebalancing und Positionsgrößenbestimmung. Dann kommen wir doch zum letzten Punkt, der vielleicht für die allermeisten schon am ehesten Begriff ist, das Thema Diversifikation. Julian, was ist denn damit gemeint?
Ja, ist auch wieder so ein Begriff, der erstmal total wild und kompliziert klingt. Tatsächlich kann man es auch einfach nur als Streuung bezeichnen und da gibt es einen lustigen Spruch, wie eigentlich für jedes Thema im Finanzen gibt es ein, zwei Börsenweisheiten und die heißt hier, wer streut, der rutscht nicht. Es geht einfach darum, nicht alle seine Eier in einen Korb zu legen, denn wenn da jemand drauf tritt, dann ist alles hinüber, sondern in verschiedene Anlagen zu streuen, also zu diversifizieren. Und das sorgt dafür, dass zum einen mein Risiko deutlich reduziert wird und zum anderen auch einfach mein Portfolio, wenn ich das richtig mache, also Titel, die gut zu kombinieren sind, wähle, meine Gesamtanlagen bei jeder Wetterlage funktionieren. Natürlich wollen wir alle nur Rückenwind und Sonnenschein, aber es kann auch schon mal sein, dass ein Sturm aufzieht oder der Wind aus der falschen Richtung kommt. Und so bin ich halt dann für alle Wetterlagen an den Finanzmärkten gut aufgestellt. Das beruhigt das Ganze und ich weiß eigentlich, egal wann ich an mein Geld dran will, da gibt es immer Teilanlagen, die sich dafür gelohnt haben werden.
Okay, gut, dann haben wir jetzt ja schon mal geklärt, was verbirgt sich hinter den verschiedenen Begrifflichkeiten. Jetzt heißt die Folge aber ja Risikomanagement, Spiegelstrich, Diversifikation, Positionsgrößenbestimmung, Rebalancing oder in welcher Reihenfolge auch immer. Was ist denn jetzt der Vorteil, also was ist jetzt der Punkt für das Risikomanagement? Irgendwie muss das ja der Punkt sein, der alle Themen miteinander verbindet.
Ja, also grundsätzlich sollte ich mich als Anleger immer fragen, was ist mein Ziel? Will ich einfach maximale Rendite und blende dann einfach das Thema Risiko aus? Und Klammer auf, das sind dann immer die Menschen, die hinterher nach Hilfe rufen, wenn was doch in die Hose gegangen ist. Und dann im schlimmsten Fall sagen, ja, aber der Staat hätte mich doch dafür schützen müssen. Oder der soll jetzt irgendwie meine Pleite finanzieren, Klammer zu. Oder komme ich von Anfang an von der Seite, dass ich sage, okay, ich mache mir Gedanken zu dem, was im schlimmsten Fall passieren soll. Und das bestimmt dann professionell, wie viel Geld ich in welcher Position habe, wann ich da wieder rausgehe, wie ich die dann auch wieder reallokiere, also zwischenzeitlich dann auch wieder anpasse. Und da können wir gerne nochmal diese drei Begriffe durchgehen. Also Rebalancing sorgt dafür, dass das einmal gewählte Risiko idealerweise über die gesamte Anlagedauer auch mal konstant bleibt. Und ein sehr, sehr positiver Nebeneffekt neben dem konstanten Risiko, dass das auch statistisch zu deutlich mehr Rendite führt. Denn da haben verschiedenste Forschungen und Studien ergeben, dass wenn ich das System Rebalancing, also regelmäßige Neuanpassung in die ursprüngliche Situation der Anlagen zueinander, wenn ich das nutze, dass ich über lange Zeiträume zwischen 0,5 und bis zu 1,2% mehr Rendite erziele im Schnitt, obwohl ich ja die gleichen Anlagen da drin habe. Also es geht nicht nur darum, welche Anlagen wähle ich, sondern vor allen Dingen auch, wie gehe ich damit um. Und wenn man das jetzt so hört, sagt man, okay, was will ich denn mit 0,5% mehr Rendite, ist ja auch total egal. Nee, ist es eben nicht, wenn man sich mit Finanzen beschäftigt, dann hat das einen unfassbaren Effekt über lange Zeiträume. Wir sprechen ja hier wieder über den sagenhaften Zinseszinseffekt, also exponentielles Wachstum, was einfach schwierig ist für unseren Kopf, weil unser Kopf exponentiell einfach nicht denken kann. Wir sind nur für linear gemacht, aber mindestens das sollten wir wissen, dass wir exponentiell nicht verstehen, aber es einen unfassbaren Effekt hat. Und wir können, ja, wenn du magst, gerne mal über so ein Beispiel sprechen, was das an Unterschieden ausmacht.
Ja, gerne, klar. Zeig mal ein paar Zahlen, aber gerne so, dass ich dich nicht komplett verliere.
Ja, das ist immer so ein bisschen die Herausforderung, auf deiner Tonspur über viele Zahlen zu sprechen. Exakt. Sagen wir mal, jemand spart 200 Euro monatlich. Also kann man sich jetzt streiten, ist das wenig oder ganz wenig oder angemessen, was auch immer. Also es geht jetzt nur um die Zahl. 200 Euro monatlich über die durchschnittliche Laufzeit einer Altersvorsorge. Das sind meistens so 35 Jahre. Also das Geld, von dem ich irgendwann mal spätestens in meinem Rentenalter meine finanzielle Freiheit erreicht haben möchte. Oder zumindest soll es dazu beitragen. Ne? Wenn wir sagen, ein durchschnittliches Engagement irgendwo in der Wirtschaft über einen ETF oder einen gemanagten globalen Aktienfonds liegt bei 7% im Schnitt. Natürlich ist klar, die Anlage macht nicht jedes Jahr 7%, ein Jahr mal plus 30, ein Jahr mal auch mal minus 10, aber im Schnitt sind über viele Jahre sind das 7%. Dann würde ich da rauskommen bei 344.000 Euro. Erste Zahl merken, 344.000 Euro. Hätte ich jetzt zwei Anlagen gehabt, und dann nehmen wir jetzt einfach mal zwei global gut gemanagte Aktieninvestmentfonds. Und dort hätte ich dann Rebalancing aktiviert. Haben wir gehört, im schlechtesten Fall bringt mir das 0,5% mehr an zu erwartende Rendite. Dann hätte ich ja nicht 7, sondern 7,5% erzielt im Schnitt. Und anstelle der eben 344.000 hätte ich jetzt 41.000 Euro mehr drin, also über 10% mehr, also 385.000. Und ich habe die gleichen Anlagen gehabt, ich habe die nur immer wieder in das ursprüngliche Verhältnis zurückgebracht. Warum ist das so? Weil der Titel, der besser gelaufen ist, den nehme ich ein bisschen weg und packe das auf den etwas schlechter gelaufenen Titel, von dem ich aber auch glaube, dass er gut ist und der vielleicht in der nächsten zeitlichen Distanz dann etwas besser läuft. Und so haben immer wieder alle die gleiche Chance. Und wenn man jetzt da sogar noch die positive Spitze sieht, also was hätte auch passieren können, im besten Fall bis zu 1,2% mehr durchschnittliche Rendite, dann sprechen wir anstelle von 7 ja von 8,2%. Und da wird es, finde ich, echt richtig heftig. Bei 8,2% anstelle von 7%, auch da würde unser Gehirn erstmal wieder sagen, ja, ist ja, kann ja nicht so ein großer Unterschied sein, ist es aber doch. Bei diesen 35 Jahren Altersvorsorge habe ich über 30% mehr drin. Gleiche Titel, also anstelle von 344.000 bin ich bei über 450.000 Euro. Also im konkreten Fall 108.000 Euro habe ich da mehr drin gehabt. Bei der gleichen Anlage mit einer anderen Strategie. Und da macht es halt total Sinn, einfach von diesem Effekt zu wissen und idealerweise natürlich auch für sich zu nutzen. Und deswegen bin ich halt ein absoluter Fan von finanzieller Bildung. Und ich meine, lieber Listener, auch cool, dass du hier reinhörst, weil das machst du ja genau gerade. Der größte Hebel für finanziell sehr gute Ergebnisse ist halt Wissen. Und das Wissen, wie ich auch emotional im Umgang mit Geld bin, um da auch die richtigen Entscheidungen dann wieder auf der logischen Ebene zu treffen. Und also da gehört auf jeden Fall dieser Punkt Rebalancing, finde ich, mit rein.
Ja, unbedingt. Würdest du denn, oder eigentlich wolltest du ja, glaube ich, noch was zu Positionsgrößenbestimmung und auch Diversifikation noch sagen, aber ganz kurz zu dem Punkt, weil ich kenne das Thema Rebalancing nur aus dem Bereich, über den wir auch gerade gesprochen haben, also Vorsorge, langfristiger Vermögensaufbau im Rahmen auch einer Versicherung, sodass ich halt eben lang oder ein Leben lang eine monatliche Rente zum Beispiel ausgezahlt bekomme und es eben auch steuerlich geltend machen kann. Kann ich ein Rebalancing auch in mein Depot mit einbauen?
Grundsätzlich bietet es sich natürlich an, bei allen Bereichen zu nutzen. Es ist nur nicht immer gleich einfach. Also bei der Wahl eines Altersvorsorgetarifes, da würde ich natürlich auf jeden Fall dafür plädieren, dass eins der Entscheidungskriterien, welchen Tarif wähle ich denn, unbedingt Rebalancing sein sollte. Also dass der Tarif das überhaupt kann, weil das können natürlich auch nicht alle. Die meisten Menschen wissen ja noch nicht mal, dass es das gibt oder warum das so wichtig ist, aber da würde ich auf jeden Fall jetzt sagen, darauf achten. Und bei Depots ist es ein bisschen komplizierter, da kann man das einem klassischen Depot nicht einfach sagen, stell dieses Verhältnis wieder her. Das heißt, das muss ich dann entweder als Anleger selber machen oder irgendjemanden haben, der mich da betreut, der mich dabei unterstützt. Und das ist eigentlich der Job von einem Finanzberater, dass er sich dein Depot, wenn du mit einem zusammenarbeitest, sowieso regelmäßig anguckst, auch selbst ohne dich da regelmäßig zu informieren. Und wenn halt Handlungsbedarf ist, dann da auf dich zukommt und sagen, pass auf, hier sollte man mal wieder ein bisschen realokieren. Also entweder bitte selber machen oder wenn man darauf keinen Bock hat, irgendjemanden haben, der einfach das macht. Also wenn man da mit jemandem zusammenarbeitet, dann sollte man schon jemanden haben, durch den auch wirkliche Mehrwerte dann entstehen. Das ist ja die Aufgabe von jeglichen Dienstleistern, egal
Ja,
in
gut,
welchem
okay, ja.
Lebensbereich.
Absolut. Gut, soviel zum Thema Rebalancing. Hast du noch was zum Thema Positionsgrößenbestimmung oder Diversifikation zu sagen?
Ja, wir sind ja schon ein bisschen auch darauf eingegangen. Positionsgrößenbestimmung in der Nutshell nochmal ist super wichtig, dass die Volumina, die ich in verschiedenen Anlagen habe, halt einfach kein Zufall sein sollten, sondern es einen Grund gibt, warum jetzt genau da so viel Geld ist und in Relation zu anderen Anlagen das und das Verhältnis besteht. Also das, sonst bin ich da auf einer Rakete unterwegs mit einem Risiko, wo ich gar nicht weiß, kann die auf dem Weg denn explodieren so. Und bei Diversifikation ist natürlich super wichtig auch zu wissen, welche Titel ich miteinander kombiniere. Also einfach nur drei Titel zu haben, ist natürlich, kann eine Diversifikation sein, kann auch nicht sein. Also entweder ich habe trotzdem das gleiche Marktrisiko oder die gleichen ahnungslosen Leute, die dann diese Anlage managen, oder halt Anlagen, die speziell danach ausgesucht worden sind und jetzt nächstes Fachwort, Achtung, untereinander dementsprechend eine extra ausgewählte Korrelation haben. Also sind die alle gleich laufend, dann habe ich keine Diversifikation. Oder reagieren die auf verschiedene Marktverhältnisse oder Börsenwetterverhältnisse, Veränderungen unterschiedlich, damit ich dementsprechend diesen Effekt habe, dass ich nicht alles, ja, alle Eier in einem Korb habe, so um das vielleicht zusammenzuführen.
Okay, kann ich gut verstehen. Ich glaube, das war gut, und einfach erklärt, auch für deine Verhältnisse, was die verschiedenen Begrifflichkeiten eigentlich sind und genau welchen Vorteil sie bieten. Wie hängen die denn jetzt alle zusammen?
Ja, gute Frage. Tatsächlich beeinflusst das eine das andere. Deswegen haben wir auch explizit diese drei Themen hier für diese Folge zusammengesucht. Also grundsätzlich habe ich mehrere Titel in meinem Portfolio und es ist egal, ob das Aktien sind oder ETFs oder Fonds oder was auch immer, dann ist das Ziel ja eine Streuung, also Diversifikation. Und unabhängig davon, ob ich das aktiv entschieden habe oder einfach ausgeblendet habe und gar nicht wusste, dass das relevant ist, haben die ja jeweils ihre eigene Größe, also ein Volumen, wie viel ich da drin habe. Und das ist halt dann eine Positionsgrößenbestimmung. Auch dann, wenn ich mir nie dazu Gedanken gemacht habe, hat es ja trotzdem den Effekt. Ich sollte mir aber Gedanken gemacht haben, damit es halt eben nicht egal ist, wie viel ich in was, in welcher Einzelposition habe. Und ich sollte auch ganz tunlichst, und vor allem bei Aktien ist es der Fall, auch mein Szenario-Management schon gemacht haben, bevor ich überhaupt auf Kaufen geklickt habe. In welchem Fall steige ich denn da wieder aus? Und das bestimmt dann eigentlich rückwärts gerechnet, wie viel ich dann da rein tue. Und auf jeden Fall habe ich, wenn ich mehrere Anlagen habe, ja das Verhältnis zueinander, zu dem ich mir idealerweise jetzt, wie schon so oft gesagt, Gedanken gemacht habe. Und was ich dann aber auch über die Laufzeit wiederherstelle, mich aber mindestens frage regelmäßig, wenn sich das Verhältnis durch verschiedene Anlagerenditen verändert hat, entspricht das noch immer meiner Ausgangsposition? Möchte ich denn immer noch das so haben oder ist das jetzt vielleicht eine Ausrichtung, die mir nicht mehr entspricht? Und normalerweise, also wenn Anlagen ihre Daseinsberechtigung haben, dann tendiert das dazu, dass ein Portfolio immer Risiko stärker wird, weil ja, die Anlagen mit dem höheren Risiko normalerweise auch die höhere Rendite mit sich bringen. Also sonst macht es ja keinen Sinn, höheres Risiko zu haben. Die müssen ja diese Prämie dafür, dass ich das höhere Risiko eingehe, durch Renditen halt zahlen. Und damit ist aber noch mehr Gewicht auf den risikoreicheren Anlagen. Und das ist jetzt vielleicht über ein Jahr mal nicht ganz so wichtig, aber über mehrere Jahre von zentraler Bedeutung. Und mindestens in den längsten Sparplänen meines Lebens, tendenziell ist es ja die Altersvorsorge, da sollte das mit Berücksichtigung finden.
Okay. Gut, ich finde, das hast du gut auf den Punkt gebracht. Also auch wenn die Begrifflichkeiten vielleicht nicht jedem bekannt waren von Anfang an, glaube ich, ist doch jetzt ganz gut erklärt worden, was steckt eigentlich dahinter. Also es geht um Streuung, es geht um die prozentuale Aufteilung der Anlagen und um wieder eine Balance in den Anlagen zu finden. Genau. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das ist auf jeden Fall noch wichtig, zum Abschluss der Folge zu sagen?
Vielleicht nochmal zusammenfassend wieder versucht, in einem Bild zusammenzupacken. Also auch dann, wenn du sagst, mich interessiert dieses Thema nicht, betrifft es dich trotzdem. Das ist genauso wie bei Gesundheit. Du kannst ja auch sagen, ich blende gesunde Ernährung oder wie das funktioniert, was das ausmacht, aus. Aber trotzdem ernährst du dich ja. Und wenn du dann vielleicht sagst, ich frühstücke einen Snickers und zum Mittag haue ich mir jeden Tag Pommes rein und abends esse ich nochmal, was gibt's noch Ungesundes, eine Tüte Gummibärchen. Von Gesundheitswissen halte ich nichts oder beschäftige ich mich nicht mit. Trotzdem betrifft es dich, weil du es ja trotzdem anwendest. In dem Fall halt nur als negativen Aspekt und so ist es bei Geldanlagen auch. Also man kann zwar sagen, okay, das ist jetzt Nerdfaktor oder so tief will ich gar nicht in die Materie rein oder interessiert mich nicht oder ich spiele da Kopf in den Sand und tue so, als ob es das nicht gibt. Es gibt es trotzdem und es hat Einfluss auf deine Anlagen. Entweder hat es Einfluss, ohne dass du weißt, welchen und dann meistens eher negativ oder du berücksichtigst das und nutzt das halt als Rückenwind, um halt das so zu gestalten, wie es aus deiner Sicht wünschenswert ist. Also bitte drum kümmern, in welcher Form auch immer, aber dass es nicht etwas ist, was einen beeinflusst, ohne dass man es weiß, weil das sind dann meistens diese bösen Überraschungen, die dann immer wieder die unvorbereiteten Menschen bei eher Krisen an den Märkten aus dem Spiel rausschießen und man sagt, ja, jetzt habe ich wieder so viel Geld verloren, das mache ich lieber nicht mehr. Das ist einfach zu schade, weil das Potenzial, dass es gut läuft, ist da. Man darf halt nur ein paar Spielregeln wissen. Das ist wie wenn du ein Spiel spielst, aber die Spielanleitung nur zur Hälfte liest, weil du dann sagst, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr, das zu lesen. Natürlich wird das funktionieren, du kannst auch im Spiel mitspielen, aber diejenigen Spieler, die die Spielanleitung kennen, werden dich wahrscheinlich in dem Spiel überholen oder bei Mensch Ärger dich einfach aus dem Spiel rausschießen.
Ja, es ist ja eigentlich, also wenn man jetzt die Folge durchgehört hat, eigentlich auch irgendwie alles gar nicht so wahnsinnig schwierig. Also wenn man jetzt einmal weiß, worum es sich handelt und worauf zu achten ist, dann ist es doch eigentlich recht selbsterklärend. Aber dass Diversifikation vielleicht auch mehr ist als 70% MSCI World und 30% Emerging Markets, was du in jeder schlechten Finanzzeitung irgendwie lesen kannst, sollte irgendwie auch klar sein. Genau, und wenn man selber halt keinen Bock hat, sich damit zu beschäftigen, dann gib's halt ab. Aber man ist halt der einzige Leidtragende, wenn man sich halt nicht vernünftig darum kümmert und man lässt wirklich viel auf der Strecke liegen. Gut, dann würde ich sagen, wir schließen diese Folge mit unseren allbekannten Worten. Keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie Dieder.
Und dein Julian Krüger. Bis zur nächsten Folge.